Hallo, wir sind Annalisa und Florian und ihr hört Bücherklang. In diesem Podcast möchten wir über Bücher reden und plaudern aus unserem Schreibleben. Wie immer zuerst die Frage, was hast du, Florian, im letzten Monat gemacht? Irgendwas Spannendes?
Ich habe die neuesten Infektionskrankheiten aus dem Kindergarten ausprobiert. Kann ich nicht empfehlen.
Ja, cool. 1 von 10 würdest du nicht empfehlen?
Ja, es ist, das 40-Grad-Spiel habe ich durchgespielt.
Cool.
Was so Fieber angeht, das muss man dann nicht haben. Ansonsten, ich habe einen Artikel fertig geschrieben, der dann demnächst irgendwann veröffentlicht wird. Ansonsten hatte ich diesen Monat ja relativ viele kleinere Projekte, aber abseits des Schreibens, mit denen ich so ein bisschen beschäftigt war, und ich habe aber so das Gefühl, so nächsten Monat könnte vielleicht ein bisschen mehr wieder sein, aber mal schauen, das werden wir ja dann immer am Ende erfahren. Aber ja, deine Arbeits- und Unterwegssein-Monat war ja auch nicht weniger aufregend, oder?
Ja, wir sind 9 Stunden nach Wien gefahren für das Taylor Swift-Konzert, um dann einen Tag vor, also 2 Stunden nachdem wir angekommen sind, zu erfahren, dass unser Konzert abgesagt wurde. Also generell alle Taylor Swift-Konzerte in Wien wurden abgesagt. Also wunderschön, aber so hatten wir dann anderthalb Tage Zeit in Wien und haben uns tatsächlich Wien nicht angeguckt, weil... aber es war ganz schön. Wir sind halt rumgegangen und haben dann ganz viele andere Swifties getroffen und es gab so ein paar Aktionen von irgendwie, es gab so einen Burgerladen, der kostenlos für Ticketholder Burger ausgeteilt hat und es gab so diesen French Appraised Baum, da sind wir hingegangen. Also ganz kurz, es gibt, Taylor Swift hat ein Lied, das heißt Cornelia Street, und es gibt halt in Wien eine Corneliusgasse, also quasi die deutsche Cornelia Street, beziehungsweise die österreichische Cornelia Street, und deswegen haben dann irgendwie die Swifties beschlossen, dass wir uns da jetzt alle treffen, und es war super schön, und also es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Es war natürlich extrem doof, dass jetzt mein einziges Taylor Swift-Konzert abgesagt wurde, naja, aber ist so, und ich habe tatsächlich... Ansonsten mache ich gerade Last-Minute-Panik-Schreiben, weil ich irgendwie in 3 Tagen eine Deadline habe und immer noch 20.000 Wörter in dem Projekt fehlen. Und es muss halt ins Lektorat. Das heißt, es muss halt nicht nur die 20.000 Wörter geschrieben sein, sondern auch überarbeitet und alles. Also das ist nochmal super stressig gerade, weil ich halt noch, dadurch, dass ich unterwegs war, fehlt mir da so ein bisschen die Zeit, aber das ist okay. Und ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Folge schon erzählt habe, weil ich gerade echt nicht mehr weiß, wann genau das war. Es gibt einen Verlag, der auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob ich für die lektorieren möchte. Und da hatte ich jetzt auch mein erstes Probelektorat quasi für die, also das erste Projekt, was ich für die lektoriert habe. Das heißt, da habe ich mir ein bisschen mehr Zeit gelassen, um einen guten Eindruck zu machen. Deswegen wurde jetzt tatsächlich die Zeit sehr knapp. Ja, das heißt, zur Zeit der Aufnahme ist es quasi, ich bin schon gefühlt 5 Stunden am Schreiben, und sobald wir die Aufnahme fertig haben, geht's wieder ans Schreiben, damit ich das vielleicht hoffentlich rechtzeitig alles schaffe. Und ich habe meine Steuer noch nicht abgegeben. Ich habe noch 3 Tage, also easy.
Ja, solange du während der Aufnahme nicht schreibst, ist ja alles in Ordnung. Das mit dem Lektorat klingt auf alle Fälle ziemlich toll. Und ich sag mal, ja, das Taylor Swift, das kann man natürlich jetzt irgendwie blöd und negativ sehen. Auf der anderen Seite hast du praktisch ja ein Happening gehabt, was halt alle anderen Leute, die nicht in Wien waren, halt nicht hatten, ne?
Ja, es ist halt trotzdem so, dass man sich so denkt, ich habe mich jetzt halt irgendwie 1,5 Jahre darauf gefreut, die Eras Tour live zu sehen, habe halt mein ganzer Feed quasi auf TikTok ist voll mit Leuten, die ihre Eras Tour Clips zeigen, und das ist ja auch so quasi so ein Once-in-a-Lifetime-Event, und jetzt habe ich das halt nicht. Klar, das ist dieses ganze Wien-Happening, ist halt nochmal einzigartiger, aber das wäre das erste Mal nach 12 Jahren Swiftie sein, dass ich auf einem Taylor Swift Konzert gewesen wäre. Und naja, deswegen ist das sehr, sehr traurig, und ich bin, obwohl das jetzt schon einen halben Monat länger her ist, bin ich immer noch sehr, sehr emotional deswegen und hoffe tatsächlich irgendwie, dass es einen Nachholtermin gibt, aber zurzeit sieht es nicht so aus.
Und ich vermute, dass du in deinem Taylor Swift-Podcast nochmal ausführlich darüber berichten wirst, oder?
Ja, also das Problem ist halt, dass wir uns gerade irgendwie abwechselnd mit krank werden. Dementsprechend haben wir jetzt seit einer halben Ewigkeit keinen Podcast mehr aufgenommen und meine Podcast-Partnerin ist jetzt gerade mitten im Umzug. Das heißt, es ist noch die Frage, wann das kommen wird, aber es wird definitiv noch kommen, dass wir eine ausführliche Folge über unsere Wien-Experience machen und ja.
Ja, da kannst du ja nochmal sagen, für die Leute, die es noch nicht wissen, wie der Podcast heißt.
Swifties im Gespräch, Now That We Talk. Ja, wenn wir jetzt über den letzten Monat reden, hast du denn im letzten Monat irgendwas Spannendes gelesen, was du uns vorstellen möchtest?
Ja, wir haben ja immer so aktuelle Bücher und andere Bücher, die wir vorstellen wollen. Und ich muss echt sagen, ich habe für diesen Monat eine sehr, sehr schräge Buchauswahl getroffen. Also wirklich sehr, sehr anders als ich erst gedacht hätte, weil ich hatte nämlich zwei Bücher angefangen, die habe ich aber diesen Monat nicht fertig geschafft. Und habe dann sozusagen ja mal ein bisschen geguckt, was habe ich so vor einiger Zeit gelesen und möchte das eher vorstellen. Und dazu kam mir dann auch zu einigen Büchern so ein paar interessantere Gedanken. Und das erste Buch, was ich vorstellen möchte, mag schräg klingen, aber es ist das Grundgesetz. Gibt's ja auch so als kleines Büchlein, ne? Kann man sich übrigens kostenlos bestellen. Ich glaube, bei der das Bundesministerium für Bildung, glaube ich, gibt die raus. Also da kann man dann auch sagen, ich hätte gern 60 Stück, weil ich die unter meinen Freunden verteilen möchte. Und wir leben ja alle irgendwie in einem Staat, ne? Und der ist auf gewissen Prinzipien praktisch aufgebaut. Und da kann man sich ja mal gerne fragen, was steht da eigentlich drin im Grundgesetz? Das ist ja unsere Verfassung. Und ich muss sagen, also für einen Gesetzestext liest es sich eigentlich ziemlich gut, weil es ist doch sehr, sehr prägnant mit den Artikeln im Grundgesetz. Und es wird halt, man hat wirklich so die Blaupause, wie ist eigentlich unser Staat aufgebaut. Also so Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit, also die Freiheiten der Bürger, dass wir halt eine repräsentative Demokratie haben, dass die Justiz unabhängig ist, ne, und diese föderale Struktur, dass die halt damit angelegt ist. Und auch so super tolle Artikel, wie ich finde. Also es gibt ja dann immer so etwas längere Sätze, Artikel, ne? Und wenn man sich dann Artikel 14 so anguckt, den zweiten Punkt, fängt er an mit dem Satz Eigentum verpflichtet. Und was praktisch so sehr schön ist, also auch sprachlich das Ganze. Und es gibt ja auch sehr, sehr schön, wenn man sich mal so die Geschichte des Grundgesetzes auch anguckt, zum Beispiel das mit der Gleichberechtigung, dass das ja auch auf Bestreben halt Einzelner erstmal reingekommen ist und das sozusagen dann im Ursprung vielleicht auch anders hätte sein können. Und was ich dann halt auch so toll finde, es gibt zum Beispiel im Grundgesetz, das merkt man dann halt erst beim Lesen oder wenn man sich halt irgendwie juristisch damit beschäftigt, so eine Ewigkeitsklausel, ne, die halt besagt, dass Artikel 1 bis 20 in ihrem Wesensgehalt halt nicht angefasst werden dürfen. Ne? Also wenn du halt sagst, also ich finde Artikel 1 ja irgendwie doof, dass so Menschenwürde und so, dass die unantastbar ist, das würde ich gerne ändern, wenn ich dann an der Macht bin. Ne, und dass das Grundgesetz halt im Rahmen dessen halt ein paar Vorkehrungen getroffen hat, damit du halt diese Artikel in ihrem Wesensgehalt nicht anfassen kannst. Und also es mag schräg klingen, aber ich finde, das ist doch ein recht kurzweiliges Werk, was man sich wirklich mal zu Gemüte führen kann und so ein bisschen mehr über den Staat erfährt, in dem wir halt leben und auch so ein bisschen halt über die Gedanken dann der erfährt, die das halt vor etlichen Jahrzehnten mittlerweile dann geschrieben haben im Parlamentarischen Rat. Und also kann ich auf alle Fälle empfehlen.
Okay. Ich bin da, glaube ich, noch so ein bisschen ein gebranntes Kind, weil wir das irgendwie ständig in der Schule und ich hatte ja auch irgendwie zwei Semester Vertragsrecht in der Uni, dass wir da ständig irgendwie ins Grundgesetz und sowas damit arbeiten mussten. Aber ich kann mir vorstellen, dass das super spannend ist, wenn man das einfach aus dem Interesse liest und nicht, weil man es machen muss. Und eine der wenigen Dinge, die ich tatsächlich über das Grundgesetz weiß, also Fun Facts, rat mal, wie oft das Wort Liebe im Grundgesetz vorkommt.
Ich würde sagen zweimal.
Einmal im Wort Kriegshinterbliebene.
Oh, okay.
Ja. Also, das ist so das Einzige, was ich tatsächlich so wirklich über das Grundgesetz weiß. Und dass irgendwie es 8 Gesetze über Bienen gibt. Also, du darfst auf ein fremdes Grundstück und in ein fremdes Haus gehen, wenn deine Bienenkönigin dort eingeschlossen ist.
Das sind aber die Bienengesetze im BGB dann.
Ja?
Ja, das steht im BGB. Das ist immer sehr witzig, wenn die irgendwie Jura machen, dann, ne, also wenn du praktisch ein eigenes Grundstück hast und ein hochroter, also ein Mann mit hochrotem Kopf läuft über dieses Grundstück und verfolgt einen Bienenschwarm, dann musst du ihn machen lassen, weil er darf das.
Ja, genau.
Das ist dann immer eine sehr witzige Sache. Ja, ich würde sagen, das Grundgesetz können wir vielleicht dann trotzdem nicht als Belletristik einordnen. Deshalb meine Frage, ist dein erstes Buch ein belletristisches Werk?
Ja, tatsächlich. Ich bin immer noch auf der Vampirschiene. Ich weiß nicht, habe ich dieses Jahr irgendeine Folge schon ohne einer Vampirgeschichte? Weiß ich nicht.
Lass mich das Wortspiel bringen. Du hast also Blut geleckt?
Genau, ich habe Blut geleckt. Und tatsächlich auch jetzt heute das einzige Vampirbuch, was ich vorstellen werde, weil ich noch irgendwie drei andere angefangen habe, die ich noch nicht fertig habe. Oder teilweise halt da eine Buchreihe war, die ich noch nicht durch habe. Deswegen heute ausnahmsweise mal nur einmal Vampire. Und zwar das Buch Where Blood Reigns, also wo das Blut regiert. Und es geht um eine Vampirjägerin, also sogar die Erbin der Vampirjäger, die bei einer Mission zu einem Vampir verwandelt wird und dann quasi mit der neuen Realität zurechtkommen muss, weil sie halt nicht nur ihr altes Leben hinter sich lassen muss und jetzt von ihrer Familie und ihren besten Freunden quasi gejagt wird, sondern sie muss halt, sie ist jetzt quasi auch alles, was sie jemals in ihrem Leben verteufelt und gehasst hat und findet dann quasi heraus, wie es ist, was es bedeutet, ein Vampir zu sein. Und dann gibt es noch ein paar Verstrickungen und Plottwists und so weiter und so fort. Was ich tatsächlich sehr an diesem Buch mag, ist, dass es ein Einzelteil ist. Ich habe jetzt lange Zeit, viele meiner Bücher, die ich gelesen habe, vor allen Dingen Vampirbücher, waren immer Reihen, teilweise auch mit 7 Büchern oder so, was ja völlig fein ist, aber was manchmal ein bisschen nervig sein kann. Und da ist einfach zwischendurch mal so ein Einzelteil ganz cool. Und ich muss tatsächlich sagen, ich war felsenfest überzeugt, dass es ein anderes Pairing geben wird, weil irgendwie da, ich hatte das Gefühl, dass da voll die Funken zwischen 2 anderen Personen fliegen, aber I was wrong. Und was ich auch ziemlich cool finde, was es relativ ungewöhnlich an dem Buch ist halt, dass die Hauptperson am Ende mit einem Vampir zusammenkommt, der hätte das gedacht, aber der Altersunterschied zwischen denen ist halt extrem gering, weil er auch quasi nur 1 oder 2 Jahre älter ist als sie. Also als Mensch war er 1 oder 2 Jahre älter und ist auch erst seit kurzem verwandelt. Also ich weiß gerade tatsächlich nicht mehr, wie wenig Jahre zwischen denen liegen, aber es war vielleicht 5 maximal. Und normalerweise ist es ja, wenn man eine Vampir-Liebesgeschichte hat, sind das ja eher 100, 200, 300 Jahre, die zwischen den zwei liegen. Und das war irgendwie mal was anderes. Es war mal so ein bisschen erfrischend, würde ich sagen.
Den Titel mochte ich irgendwie, wobei ich ja erst in meinem Kopf fälschlicherweise übersetzt hatte, wo Blut regnet, und fand auch, dass das irgendwie der bessere Titel gewesen wäre vielleicht, aber jetzt vom Inhalt außen vor gelassen.
Ja.
Aber wo Blut regiert ist natürlich auch, ich frage mich, ob das dann mit Vampirromanen so ein bisschen ist wie mit Friseurnamen, die haben ja auch mal so super kreative Sachen, ob dann praktisch bei Vampirromanen auch immer irgendwas mit Blut oder ja. Zähne oder ich weiß nicht, mit rein muss, sonst ist es halt kein, ja, echter Vampirroman, der von der Vereinigung der schriftstellenden Vampire dann freigegeben wird.
Wir können am Ende des Jahres mal so einen Rückblick machen und dann kann ich mal alle Titel von den ganzen Vampirromanen vorlesen, die ich dieses Jahr gelesen habe. Da ist überall Blut und so weiter drin. Also.
Das klingt nach einer super Idee, und wenn wir das vergessen sollten, dann nächstes Jahr im Januar, dann, liebe Hörer und Hörerinnen,
beschwert euch
bitte lautstark, ja. Ne, dass wir das dann spätestens im Januar nachholen. Wir haben ja immer so ein bisschen Kurzzeitgedächtnis eines Goldfisches, wobei bei denen ja auch erwiesen ist, die können sich länger als 10 Sekunden an Dinge erinnern. Aber gut.
Das bezweifle ich.
Ich hatte nie einen, also ich kann es zumindest nicht aus erster Erfahrung sagen.
Ich auch nicht. Dein zweites Buch. Geht es um Goldfische? Bitte sag mir, dass es um Goldfische geht.
Es könnte sein. Ich weiß es gar nicht so genau, weil es ist ein etwas episodisches Buch. Es sind nämlich die Sternentage-Bücher von Stanislaw Lem, einer meiner Lieblingsautoren. Lem wird ja immer gerne nachgesagt, er hat eigentlich gar nicht Science-Fiction geschrieben, sondern philosophische Abhandlungen, die er in einem Science-Fiction-Gewand getarnt hat. Was, finde ich, ziemlich trifft. Und es geht um einen Titschi, einen interstellaren Reisender und Abenteurer. Und der erlebt halt die schrägsten Abenteuer. Und da gibt's auch dann so verschiedene Motive in diesen Büchern oder in diesem Buch. Dass zum Beispiel, wie Technologie sich auf die Gesellschaft auswirkt. Manchmal auch, was ist Identität, Realität, der Sinn des Lebens, Paradoxien in diesen Büchern. Also es ist ein sehr, sehr kurzweiliges Werk, auch durch diese ja Tagebucheinträge, nenne ich es mal, durch dieses Episodische. Und es wird halt auch nicht gespart an Kritik an der Bürokratie oder der menschlichen Natur oder politischen Systemen und alles auf einem sehr, ja trotzdem humorigen Level, aber auch sehr philosophisch und auch so paradoxe Abenteuer dann, wo er irgendwie in Zeitreisen auf sich selber trifft oder irgendwas mit Klonen oder halt irgendwelche bürokratischen Albträume einfach erlebt, ist eigentlich sehr, sehr, sehr schön, sehr kurzweilig und dieser Tichy, der tritt halt auch in anderen Romanen auf, also ich glaube zum Beispiel im futurologischen Kongress von Stanislaw Lem tritt er auch auf und was ich an dem Buch interessant finde, ich lese das irgendwie alle paar Jahre nochmal neu, weil mir passiert immer was ganz Schräges, ich weiß immer nicht, wie das Buch geendet ist, also ich weiß immer nicht, was so am Ende passiert ist, durch dieses Episodische hast du halt nicht irgendwie den großen Knall, wo halt gesagt wird, jetzt ist hier alles geendet und Mittelerde ist gerettet, ne, sondern du hast halt irgendwie so, es ist halt einfach irgendwann vorbei, es läuft sich so raus und das ist da halt so, ja, so ein bisschen schräg. Von den Sterntagebüchern gibt es auch eine Verfilmung vom ZDF mit Nora Tschirner. Die haben das dann in so einer Wohnung, also das ist dann nicht raumschiffmäßig, sondern alles sehr, sehr wirklich schräg experimentell, möchte ich es eher nennen. Aber auf alle Fälle ja sehr empfehlenswert. Und wer sich mit dem Werk von Stanislaw Lem anfreunden möchte, dem kann ich so als ja humorvollen Einstieg die Sterntagebücher empfehlen, weil andere Romane von ihm sind dann so ein bisschen, ich will nicht sagen schwerer, aber vielleicht ernster so ein bisschen. Und auf alle Fälle ein sehr, sehr schönes Buch. Man denkt halt auch über viele Sachen nach und über bestimmte Situationen. Wenn man das liest, denkt man sich, oh Gott, wie kommt der da wieder raus? Wie löst sich das ja an der Stelle wieder auf?
Ah, das klingt tatsächlich interessant. Ich finde, so episodisches Erzählen kann extrem gut sein. Aber hat es generell einen Plot? Oder ist es, wie du meintest, ist so eher Tagebücher, die Kurzausschnitte aus Ereignissen sind? Also gibt es so einen übergeordneten Plot oder ist das quasi alles einzeln?
Es gibt, glaube ich, keinen übergeordneten Plot in dem Sinne. Es gibt halt die Rahmenhandlung, er ist halt auf seinem Raumschiff und reist halt ne, von A nach B oder so oder macht halt Dinge, erlebt halt Dinge, dass es immer die gleiche Person ist, ist sozusagen ja der verbindende Faktor in dem Setting.
Das ist auch, also das ist cool. Überleg gerade, ich kenne tatsächlich gar nicht so viele, bei denen das, also Bücher, bei denen das so ist, weil am ehesten noch, wenn es irgendwie eine Anthologie ist, aber ansonsten so einfach also so ein Buch, wo einfach quasi die Rahmenhandlung gleicher bleibt, aber dann da drin episodisch erzählt wird. Vielleicht ist auch einfach nur nicht mein Genre, meine Erzählweise, dass ich da, aber ich könnte jetzt tatsächlich kein Buch nennen, bei dem das auch so ist. Finde ich spannend.
Ja, also kann man, wie gesagt, eigentlich bedenkenlos empfehlen. Es ist sehr, sehr schön. Was mich jetzt interessieren würde, dein nächstes Buch heute. Vampire, ja oder nein?
Leider nein. Ich habe tatsächlich diesen Monat nur Where Blood Rains beendet gehabt. Beziehungsweise habe noch ein, zwei andere Bücher beendet, aber die sind Teil einer Reihe und dann will ich dir es erst vorstellen, wenn ich die Reihe durch habe. Aber ich kann ein Buch vorstellen, was ich schon vor einer Weile gelesen habe, was ich aber tatsächlich, muss ich sagen, immer mal wieder zurückzukomme, weil ich das sehr gerne mag. Und das heißt Die verlorene Erinnerung von Katharina R. Stryker. Und es geht um eine vermögende Familie von Zauberern und der Sprössling von denen, also der Junge, der zukünftige Erbe ist ziemlich verzogen und soll in einem Experiment, nicht Experiment, in einer Art Vorstellung zu seinem Geburtstag, will der Vater seinen neuesten Zaubertrick präsentieren und schickt ihn aus Versehen, ich glaube 10 Jahre statt 10 Minuten in die Vergangenheit und trifft sich dann zum einen selber, zum anderen, aber vor allen Dingen was halt das ist, womit er gar nicht zurechtkommt, ist, dass er eine Person dort trifft, die scheinbar ein großes Teil seines Lebens damals war, an die er sich gar nicht erinnern kann. Und versucht dann herauszufinden, wer diese Person ist, warum er sich nicht an sie erinnert und was es mit den ganzen Leuten auf sich hat. Und ja.
Und werden wir dann in ein dunkles Geheimnis gezogen während dieses Buches?
Oder? Ja, natürlich.
Wie stellt sich das dann da?
Natürlich. Also tatsächlich, ich muss sagen, es ist ja, dass man oft quasi, wenn es um Zeitreisen geht, man dieses Prinzip hat, du darfst dein Vergangenheits-Ich, dein anderes Ich nicht treffen, nicht mit dem interagieren oder so. Das ist hier gar nicht so, sondern er ist halt quasi, er springt in die Vergangenheit, geht dann quasi sofort zu seinem Vater und, also, ja, zu dem Vater, also, zu seinem Vater, den, also, ja, you know, und quasi erklärt ihm sofort die Situation und der ist so, oh cool, ich werde in der Zukunft es hinbekommen haben, diesen Zauber zu machen, an dem ich jetzt schon ewig arbeite. Und nimmt ihn quasi als Teil seiner Familie auf und erzählt dann seinem Sohn, also seinem Selbst quasi, dass er ein entfernter Verwandter ist und wird dann quasi als Cousin oder so in die Familie aufgenommen und interagiert dann dort mit allen Leuten und ja.
Das ist natürlich auch immer schön, wenn du dann so ja, Geschichten hast, wo du dann sozusagen so eine Art ja, Zeitschleife dann hast, weil halt dass auch dieser Zauberspruch vielleicht ja, entwickelt wird, ja auch mit seiner Rückreise zusammenhängt, ne?
Ja.
Und das dann ja sich bedingt und du praktisch keine eigentliche Ursache mehr hast für das Ganze, sondern sich das einmal im Kreis dreht. Wem sowas gefällt, kann ich den Film Predestination mit Ethan Hawke empfehlen. Will ich gar nicht viel sagen, ist nur sehr guter Film. Kann man auf alle Fälle gucken.
Was ich definitiv noch dazu sagen will, ist, dass er kehrt dann zurück in seine Zeit, aber die ist dann tatsächlich anders als die, die er verlassen hat. Und ja, ich finde das sehr gut gelungen. Generell, ich mag das.
Also hat sich das praktisch doch ausgewirkt, dass er in die Vergangenheit gereist ist?
Ja, genau. Aber es ist halt nicht dieses, man darf sich selber nicht begegnen oder sowas. Also wir haben so ein bisschen andere Zeitreiseregeln als in vielen so Science-Fiction-Geschichten oder sowas. Genau.
Das ist ja immer das Schöne, ne? Auch wenn du so Magie zum Beispiel oder Zauberer sagtest, in Stücken hast, ne? Die Leute sind ja bereit, das zu akzeptieren, aber sie wollen halt, dass halt die Magie innerhalb des Romans dann in ja, bestimmten Regeln folgt, ne? Und es darf halt diesen Regeln dann nicht widersprechen. Ich hatte mal von einem gelesen, oder ich weiß nicht, ob es eine Frau war oder ein Mann, und die hatte irgendwie 12 Bücher oder so geschrieben, immer mit so Magiesystemen, also mit im Sinne von, da ging es halt immer um eine magische Welt, aber sie hat sich für jede dieser Welten ja ein neues Magiesystem ausgedacht und die Regeln dann halt dafür definiert, wie halt Magie in dieser Welt des Romans dann funktioniert. Das fand ich dann auch so, wo ich gesagt habe, Chapeau, also das ist ja da wirklich, dass das auch in sich konsistent ist für die jeweilige Welt und dann auch nicht nur eins oder zwei, sondern gleich wesentlich mehr davon auszudenken, das fand ich dann sehr ja, eindrucksvoll.
Ja, also ich kann sagen, es ist in sich kohärent und das ergibt Sinn. Es ist halt eine andere Regelung, als man oftmals hat. Also beziehungsweise die Regeln zwischen Sci-Fi-Zeitreisen und Fantasy-Zeitreisen unterscheiden sich ja sowieso. Aber du weißt, was ich meine. Und es ist definitiv, also es ist relativ kurz, das Buch, aber ich mag es tatsächlich sehr gerne. Und es gibt mittlerweile auch ein Hörbuch dazu.
Ach, sehr schön.
Ja, was hast du noch ein drittes für uns, oder?
Ja, und zwar, ich hatte ja schon mal ein Kinderbuch vorgestellt und ich habe damals als Kind unter anderem dieses Sachbuch, was ich jetzt vorstellen möchte, gelesen und hatte mich dann im Rahmen dessen halt gefragt, ja, woher kommt eigentlich so die Faszination für bestimmte Themen, die wir vielleicht im Erwachsenenalter dann haben? Und weil zum Beispiel ich finde ja halt so Weltall, Kosmologie, das sind alles so Themen, die mich sehr interessieren. Und da frage ich mich, haben wir dann sozusagen früher schon die Bücher gelesen, die uns interessiert haben? Oder wurden wir zu diesen Themen halt hingebracht, weil wir die Bücher dafür hatten? Und ich hatte ja heute schon so ein bisschen ja schräge Bücher vorgestellt. Und bei diesem Buch ist es auch ein bisschen schräg, weil ich nicht genau sagen kann, wie das Buch heißt. Weil das Buch ist doch jetzt schon etwas älter und der Titel lässt sich nicht mehr erkennen. Ich glaube, es hieß Das Universum, ist so ein großformatiges, bebildertes Sachbuch, auch mit relativ viel Text. Ich denke mal so vom Alter her vielleicht ab 10, 12 Jahre. Und mit Themen rund um das Universum und vieles davon heutzutage schon überholt, was die Fachlichkeit angeht, weil wir auch so ja kosmologisch da natürlich wieder ein bisschen weiter sind und das Buch natürlich nur den Wissensstand von damals ja widerspiegeln kann. Und ich weiß, hinten war dann so ein ja, futuristisches Raumschiff drauf gewesen und ich habe das wahrscheinlich etliche Male gelesen und es war halt wirklich so der Punkt, wo ich drüber nachgedacht habe, wenn wir halt in unsere ja, Vergangenheit, in unsere Kindheit gucken, wie sehr hat uns das geprägt? Also das werden wir natürlich jetzt nicht mehr rauskriegen, aber es hat mir doch so ein bisschen ja zum Nachdenken gegeben. Das Buch an sich aus heutiger Sicht zu lesen ist wahrscheinlich dann nicht mehr so sinnvoll, weil halt ja vieles von dem Wissen veraltet ist, aber solche Bücher, die halt irgendwo so ein bisschen, ja, beim Lesen einfach so eine Welt vermitteln und man sich sagt, oh, das ist so toll und ich möchte mehr darüber wissen, so als Sachbuch, das wünsche ich mir natürlich dann auch ja für die heutigen Generationen. Und das war halt mal so ein Gedanke, den ich gerne anschneiden wollte. Und deshalb habe ich überlegt, ja, möchte ich mal dieses Buch da an der Stelle vorstellen. Ja, kannst du ja vielleicht mal erzählen, hast du vielleicht Bücher, bei denen du denkst, die haben dich dann auch ja ins Erwachsenenleben irgendwie geprägt?
Ich habe tatsächlich, als du das jetzt erzählt hast, darüber nachgedacht, weil ich habe ja so ein paar Interessen, ob ich dann Bücher dazu hatte, weil ich da Interessen dazu hatte, oder ob zuerst die Bücher da waren und dann das Interesse sich entwickelt hat. Aber ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, dass ich zuerst das Interesse an den meisten hatte und dann mir die Bücher geholt habe oder gewünscht habe oder so. Weil ich weiß halt, dass es so ein paar, ich habe so ein paar Interessen, zu denen ich dann zum Beispiel gar keine Bücher bekommen habe, weil meine Eltern der Meinung waren, das passt nicht. Also meine Eltern sind sehr christlich konservativ und es gab halt so Themen wie griechische Mythologie, wo sie halt meinten so, nee, läuft nicht. Und dann habe ich mir halt selber dazu Bücher gekauft, weil mich das interessiert hat, oder selber recherchiert im Internet. Jetzt halt nicht als Kind, sondern als ich dann Teenie war. Und das, also die andere große Interesse, die ich ja auch immer noch habe, ist Antike. Ich glaube, ich hatte keine Bücher über Antike. Aber ich bin mir auch echt nicht sicher. Ich glaube, ich erinnere mich halt wirklich nicht mehr, was so als Sachbücher quasi ich als Kind hatte. Das ist so ein bisschen das Problem. Keine Ahnung. Aber ich weiß zum Beispiel, mein Bruder, der hat sehr ähnliche Interessen wie ich und der hatte halt aber auch keine Sachbücher über die römische Antike und der ist trotzdem auch völlig obsessed mit römischer Antike, so wie ich. Also dementsprechend, ich würde sagen, das kann sich bedingen, aber zumindest bei mir war es, glaube ich, nicht so rum, sondern andersrum. Interessante Frage.
Ist ja immer so die Sache, ne, was ist genetisch und was ist praktisch dann kulturell geprägt.
Ja.
Vielleicht hast du auch einfach ja in 16. Generation irgendwie römische Vorfahren und daher kommt das alles.
Ich bin manchmal, dass ich sage, also ich bin so Konzept Wiedergeburt zumindest offen gegenüber. Und ich glaube, wenn es tatsächlich so wäre, ist wie auch immer, ohne jetzt zu sagen, dass es so ist oder nicht, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich irgendwo aus der römischen Antike stamme, weil es einfach keine andere Erklärung für meine Obsession gibt. Und dass ich teilweise Bücher, also Belletristikbücher weglege, wenn da kleine Fehler drin sind, wo ich mir so denke, das können die meisten Menschen gar nicht wissen. So, die meisten Menschen wissen zum Beispiel nicht, ab wann es die 7-Tage-Woche gibt, wo ich mir so denke, ja, ist ja, also ist ja logisch. Lernt man ja nie. Aber wenn ich dann ein Buch belletristisches Buch über die, das in der römischen Antike spielt, lese und dann gibt es da die 7-Tage-Woche, dann bin ich so, nope. Falls es Leute interessiert, so 11. bis 12. Jahrhundert irgendwann wurde die 7-Tage-Woche eingeführt. Vorher hattest du das nicht.
Ich hätte ja mal gedacht, Gott hat die 7-Tage-Woche halt eingeführt, weil das Universum ja in diesen 7 Tagen erschaffen hat.
Ja, aber das hast du ja dann primär in den jüdisch geprägten Sache. Und wenn du, Region, und wenn du dann nach Rom gegangen bist, wo dann halt vor allen Dingen in den Anfangszeiten und dann halt auch später sich ja sehr der römische Mythos da etabliert hat, hatten die halt ihr eigenes Prinzip von der Woche. Also dementsprechend, du hattest gar nicht diese Überschneidungen. Vermutlich gab es halt so die 7-Tage-Woche in so diesen, trotzdem in den jüdisch geprägten römischen Region, also das durchaus, aber wenn du halt wirklich nach Rom, also auf die Stadt Rom damals geguckt hast in der römischen Antike, dann kannst du dir sehr sicher sein, dass die keine 7-Tage-Woche hatten.
Ich hatte dazu, weil wir gerade beim Thema sind, ich hatte mir den Trailer zu dem zweiten Steve Jobs Film angeguckt von 2015 von Sony, glaube ich, und da fällt so der schöne Satz, du hattest 3 Wochen Zeit, tut dir in da vollmotzen, ne? Und sagt dann so, Gott hat das Universum in einem Drittel der Zeit erschaffen.
Okay, das ist lustig.
Es trifft dann sehr mein Humor-Level. Sind wir, glaube ich, mit unseren heutigen Büchern soweit durch. Und wir machen ja mal eine kleine Lesung dann noch am Ende. Und deshalb meine Frage, was hast du uns mitgebracht?
Ich habe tatsächlich eine Kurzgeschichte, die ich aber mal veröffentlicht hatte. Dann habe ich sie wieder aus der Veröffentlichung rausgenommen. Die wird jetzt aber demnächst wieder veröffentlicht. Also es ist ein großes Hin und Her. Aus Gründen, die diesen Rahmen jetzt sprengen würden. Es ist Teure Träume, das ist eine Wayward Wings Erzählung. Ich wollte eigentlich mal dazu quasi so eine Reihe anfangen mit Kurzgeschichten unter dem Titel Wayward Wings. Ja, wollte, sagt glaube ich alles aus. Jetzt ist es halt nur die eine Kurzgeschichte. Und aber die steht für sich alleine, dementsprechend ist es nicht so schlimm. Und es geht, also spielt in Steampunk-Welt, also Steampunk in inspirierte Welt, und es geht um eine junge Frau, die eine Bank überfallen hat und dann ein Luftschiff kapert. Und ich dachte mir, ich lese einfach mal ganz den Anfang vor, weil es, glaube ich, das Beste ist, um da irgendwie reinzukommen. Verdammt, was hatte ich getan? Mein Herz raste und ich versuchte, meine Atmung zu normalisieren. Ich sah mich in den kleinen, verblassten und kaputten Spiegel an. Der Riss in der Oberfläche zerteilte mein Gesicht. Mein gesamtes weißes Unterkleid war mit roten Spritzern überzogen. Verdammt! Schritte kamen näher. Ich musste mir schnell etwas einfallen lassen. Ein eiskalter Schauer rannte mir über den Rücken, als sich meine Augen panisch in den kleinen Waschraum umblickten. Ich krampfte meine Hände um den Rand des Beckens. Jetzt nur nicht ohnmächtig werden, befahl ich mir selbst, als sich zum wiederholten Mal schwarze Punkte in mein Sichtfeld schoben. Das hatten wir alles anders geplant. Wieso war unser verdammter Plan nicht aufgegangen? Magst du, wenn meine Charaktere fluchen? Merkt man das?
Ja, so ein bisschen. Das Problem an der heutigen Realität ist ja zumindest, dass so der Beruf des ja Luftschiffkaperers oder Luftschiffkaperin schwierig, würde ich sagen. Mangels Luftschiff in den meisten Fällen. Aber es klingt zumindest vom Setting erstmal irgendwie schön. Ich vermute auch, dass sie dann irgendwie nicht der Anti-Held ist, sondern halt ja schon eine positive Figur, auch wenn sie eine Bank überfällt und ein Luftschiff kapert.
Das kann man so sehen, wie man will. Was ich sehr funny fand, ist, dass das Rot, von dem gerade beschrieben wird, kein Blut ist. Also da habe ich mich schon ein bisschen genius gefühlt, als ich das geschrieben habe, muss ich schon mal sagen. Ja, was hast du uns denn mitgebracht? Auch so ein verrücktes Buch wie die anderen, die du...
Ja, hin. Also ich habe ja heute irgendwie gefühlt sehr, sehr schräge Bücher vorgestellt. Ich habe gedacht, ach, warum bei der Lesung dann aufhören damit? Und lese aus einem Werk, ein Fachbuch, was ich geschrieben habe. Das lese ich witzigerweise auch auf Lesung. Nämlich dann, wenn ich halt, also zum Beispiel, wenn ich im Lernhimmel eine Lesung habe und dann halt erkläre, dass ich ja jetzt es super toll finde, dass ich Belletristik schreibe, auch weil ja Lesungen aus Fachbüchern sind halt ein bisschen langatmig. Und wir stellen das heute mal auf die Probe und ich lese einfach mal ja drei, vier Absätze aus dem Fachbuch. Da geht's dann um das ja DNS, das Domain Name System. Da sich IP-Adressen für Menschen nur schlecht merken lassen, gibt es mit dem Domain Name System ein System, welches besagte Domainnamen auf IP-Adressen abbildet. Oft wird das Domain Name System als das Telefonbuch des Internets bezeichnet. Wird eine Domain wie example.org aufgerufen, so wird ein DNS-Server abgefragt, der einem daraufhin den Domainnamen zu einer IP-Adresse auflöst. Das gesamte Domain Name System ist hierarchisch aufgebaut. Auf der obersten Ebene befinden sich die autoritativen Nameserver für die Root-Zone. Diese verweisen auf die entsprechenden DNS-Server, welche für die einzelnen Top-Level-Domains wie .de, .org oder .net zuständig sind. Diese DNS-Server sind damit für die entsprechende Zone zuständig und können wiederum auf andere DNS-Server verweisen, welche dann zum Beispiel für eine einzelne Domain samt ihrer Subdomain zuständig sind. Ja, und an diesem Cliffhanger breche ich dann mal ab.
Was mir das gezeigt hat, ist, dass ich ganz sicher auch ein Fachbuch über Self-Hosting von dir lesen, also hören würde, wenn du das vorliest. Ich würde kein Wort verstehen, aber du hast so eine angenehme Stimme, ich würde mir das trotzdem anhören.
Du meinst, ich verkaufe das dann nicht als Hörbuch fürs Fachbuch, sondern als Einschlafhilfe, ja?
Ja, definitiv. Also ich würde es kaufen.
Gut. Ich erinnere dich dran, wenn ich das dann herausbringe. Das Problem an Fachbüchern, das kann man ja hier mal sagen, im Gegensatz zur Belletristik, ist halt ein belletristisches Werk, da steckst du viel Arbeit rein, das machst du beim Fachbuch auch. Aber du bist halt irgendwann fertig, weil die Geschichte ist erzählt, ne? Und du musst dann nicht nächstes Jahr, wenn die Softwareversion sich aktualisiert hat, irgendwie was in dem belletristischen Werk ändern, sondern es ist halt so, wie es ist, ne?
Ja.
Und bei Fachbüchern, wenn du es halt aktuell halten willst, du kannst halt alle 1-2 Jahre, ich sag mal, eine komplett neue Auflage machen, wo du halt ja die neue Welt dann sozusagen wieder abbildest, ne? Und das ist doch relativ anstrengend. Also ich kann da echt nur empfehlen, schreib lieber Belletristik anstatt Fachbücher, weil Fachbücher sind dann, ja, auch in der heutigen Zeit, wo du halt doch vieles im Internet dir holst, brauchst du auch in vielen Fällen für viele Sachen einfach keine Fachbücher in dem Sinne, weil die, also wenn, was IT angeht, auch sehr, sehr schnell veralten. Was es natürlich so den Vorteil hat, du hast halt gebunden zu einem Thema strukturiert, ja, ein komplettes Werk, was du von vorne nach hinten lesen kannst und hast dann sozusagen eine sehr gute Grundlage geschaffen, um halt dich dann ja weiterzubilden, zum Beispiel indem du im Internet nach bestimmten Themen dann suchst und das vertiefst.
Ja, man muss auch sagen, also es kommt halt sehr auf das Thema drauf an, wie schnell das veraltet, also wie schnelllebig das verschiedene, die verschiedenen Dinge sind, weil ich weiß halt, ich habe schon ein paar Fachbücher, Sachbücher über zum Beispiel Planung von AutorInnen gelesen. Und da würde ich jetzt behaupten, das wird nicht so schnell veralten, wie jetzt andere Bücher, wie du meintest. IT ist sehr schnelllebig. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man Fachbücher über KI oder sowas schreibt, dass das super schnell auch veraltet, weil das gerade richtig schnell geht. Aber wenn man sich halt irgendwie ein Fachgebiet aussucht, das jetzt nicht so schnell geht, oder wo das vielleicht sogar schon abgeschlossen ist, weil wenn du jetzt über, keine Ahnung, die dritte Auflage von D&D oder sowas schreibst, das ist ja schon abgeschlossen, weil wir mittlerweile in der fünften sind. Ja.
Ja, also ich möchte meine Aussage ein bisschen revidieren und sagen, okay, schreibt Fachbücher über Gartenthemen. Das ist langlebig.
Ja, nein, würde ich jetzt aber auch nicht sagen, weil mit der Klimaerwärmung und so kann ich mir vorstellen, dass es da auch irgendwie in ein paar Jahren. Aber naja, wir zerdenken das, glaube ich, gerade ein bisschen zu sehr.
Ja, wobei ich da auch eher den Terminus Klimakrise oder noch besser Klimakatastrophe bevorzugen würde.
Das stimmt.
Weil das dann nochmal ein bisschen mehr die Dringlichkeit, ja, zeigt. Wer uns da schöne Gartenbücher empfehlen kann, der möge sich melden.
Kakteen sollen sich sehr gut auch bei warmem Wetter halten.
Das halte ich für ein Gerücht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist eine Verschwörungserzählung. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Episode von Bücherklang, in dem wir halt doch einige andere Bücher mal vorgestellt haben, würde ich behaupten. Und ja, wenn ihr uns schreiben möchtet, dann könnt ihr das gerne tun per Mail unter info@t1h.net oder über das Kontaktformular auf der Webseite unter t1h.net. Bis zum nächsten Monat. Tschüssi.
Bye, bye.
Eine Produktion von Tone Age. T1H.net